Wir sind unterwegs mit den Philippern. Das ist ein Buch, was du in der Bibel findest, den Philipperbrief. Und das Ganze ist schon eine Weile her, so ungefähr 2000 Jahre. Und trotzdem ist das, was wir bei den Philippern sehen, von den Philippern hören, brandaktuell. Das redet auch heute noch zu uns. Das hat was mit uns, mit dem, was wir hier tun, so wie wir hier sind, zu tun. Das ist total aktuell. Wir hatten ja gehört von der Entstehungsgeschichte der Gemeinde in Philippi. Wir hatten gehört, dass die erste Person auf europäischem Boden eine Geschäftsfrau war, Lydia, die Purpurhändlerin. Und wir haben gesehen, wie begeisternd das ist, wenn der Heilige Geist mit dabei ist und Gemeinde baut, wenn Gemeinde gegründet wird, wie das Wirken des Geistes ist und wie wichtig auch das Wirken des Geistes ist und wie sehr wir dieses Wirken brauchen, auch heute noch. Also das ist nicht etwa vorbei, wie manche irgendwie behaupten, sondern wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes damals und heute in gleicher Weise. Wir brauchen sie für uns persönlich, wir brauchen sie für uns als Gemeinde. Und wir haben diese wunderbaren Wahrheiten gehört, dass wir Knechte Christi sind, Sklaven Christi, dass wir nicht mehr Sklaven von Menschen sind, nicht mehr Sklaven der Sünde, nicht mehr Sklaven von Umständen, sondern dass wir Jesus gehören, dass wir Eigentum Jesu Christi sind, dass wir für Gott abgesondert, herausgerufen sind, eine besondere Berufung und dass wir als Berufene auch in die Gemeinde hineingehören, dass wir in eine Ortsgemeinde hineingehören. Und dass wir darin unseren Glauben leben und dass das auch die Normalität, den Normalfall für einen Christen darstellt. Und dass es gleichzeitig aber auch ein Privileg ist, weil die Gemeinde so anders ist als jede andere Organisation in dieser Welt. Und das ist so begeisternd, das begeistert mich immer wieder. Und nicht nur jetzt beruflich, weil ich Pastor bin oder so und das ja sagen muss. Nein, sondern ich bin zutiefst davon überzeugt mit meinem ganzen Leben, dass die Gemeinde Jesu Christi, der Leib Christi, das ist, was Jesus hier auf dieser Erde installiert und etabliert hat und dass wir hier so das Wesen Christi verkünden und darstellen und dass die Welt an uns sehen kann, wie gut Jesus ist und dass wir deswegen zusammen in eine Gemeinschaft, in eine Gemeinde gehören, auch wenn es nicht immer einfach ist. Aber das ist ja das Spannende, ne? Wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder machen. So, und was wir außerdem kurz angeschnitten haben, und da gehen wir mal so in den nächsten Wochen immer mal wieder durch, ist, dass in dem Philipperbrief ganz viel von Freude die Rede ist. Und auch das ist so ein Punkt, der mir immer wieder wichtig ist. Gerade wenn wir die Nachrichten anschauen, die Zeitung aufschlagen, wir brauchen Freude. Und zwar eine Freude, die besser ist als die Freude, die uns diese Welt geben kann. Wir brauchen eine übernatürliche Freude, die nur der Heilige Geist in uns wirken kann. Und so redet Paulus im Philipperbrief ganz oft über diese übernatürliche Freude. Er redet über Freude im Gebet, Freude im Glauben, Freude an der Einigkeit, Freude an den Glaubensgeschwistern. Ja, an den Glaubensgeschwistern, darüber reden wir heute noch ein bisschen mehr und so weiter. Und er fordert die Philipper immer wieder auf, sich zu freuen. Freut euch, seid fröhlich, seid fröhlich. Und jetzt könnte man sagen, ja, da hat er es ja vielleicht ein bisschen übertrieben mit der Freude im Philipperbrief. Also das kommt da, ich weiß nicht, 10, 15, 16 Mal drin vor. Ja, diese Aufforderung, diese Rede über die Freude, könnte man sagen, na, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, und ich frage mich wirklich, kann man es mit der Freude übertreiben? Eigentlich nicht, ne? Also ihr kennt ja bestimmt diesen berühmten Spruch, das ist ja mittlerweile schon ein bisschen ausgeleiert, aber der große Kirchenkritiker und Philosoph Friedrich Nietzsche hat ja in einem seiner Werke uns Christen ins Stammbuch geschrieben, bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Und manchmal ist das nicht so ganz falsch, muss ich dazu sagen. Das stimmt, wir könnten erlöster aussehen, erlöster leben, weil wir die beste Botschaft haben, die es auf dieser Erde gibt. Das ist einfach so. Und der katholische Priester Vincenzo Palotti hat dazu geschrieben, durch ein heiteres und frohes Gesicht können wir beweisen, dass die Nachfolge Christi unser Leben mit Freude erfüllt. Das finde ich gut, ja. Also wir müssen nicht zum Lachen in den Keller gehen, sondern wir können uns freuen, weil Christus uns frei gemacht hat und weil wir uns mit einer übernatürlichen, Gott, Geist geschenkten Freude freuen können. Und das ist das Schöne. Und auch Gott hat Humor, das wissen wir ja auch. Guck dich morgens im Spiegel an und so, da weißt du Bescheid. Ja. Und auch Paulus spricht in Philipperbrief viel über diese Freude. Und er fängt gleich am Anfang damit an. Und wir wollen uns heute die Verse 3 bis 11 anschauen. Philipper 1, die Verse 3 bis 11. Und er beginnt hier mit einem Gebet. Und lass uns da mal einsteigen. Philipper 1, Vers 3. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden. Das ist eine gute Aussage, ne? Er betet für die Philipper mit Freuden. Und also interessant ist schon, dass er überhaupt betet. Ja, das ist schon mal wichtig. Und dass er voller Dankbarkeit betet und dass er das mit Freude tut. Und ich habe so gedacht, wie bete ich denn für meine Geschwister? Wie betest du für deine Geschwister? Und wenn wir ganz ehrlich sind, beten wir das manchmal so: Ich jammere vor meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch alle Zeit in jedem meiner Stoßgebete und bete für euch allen mit Weinen und Kummern. Ne? Ist es nicht manchmal so? Da denken wir, oh Mann, das irgendwie, ja, das ist alles so schlimm oder so. Und wir beten nicht mit Freude. Nein, und Paulus betet für die Philipper und er dankt Gott für die Philipper. Und er schaute auch nicht zuerst auf die Probleme und die Schwierigkeiten, die da waren. Und die gab es auch in Philippi. Da haben sich zum Beispiel eine gewisse Evodia und eine Syntyche, die haben sich in die Haare gekriegt und die haben sich gezankt und so. Also da gab es schon Gelegenheiten, warum Paulus hätte sagen können, so oh, ihr Philipper, und das ist alles so schwierig und so. Nein, er schaute nicht zuerst darauf, sondern er dankte Gott im Gebet für die Gemeinde, für die Geschwister. Er schaute auf die Philipper und er sah das Positive. Und da war ja auch viel Positives. Und genauso, ihr Lieben, ist es auch bei uns. Und dankbares Gebet für einander ist auch für uns wichtig. Und das können wir einüben, dazu können wir uns entscheiden. Und ich weiß, das ist gar nicht so einfach. Wir kennen uns ja, ne? Und wir wissen irgendwie, wo der Hammer hängt. Und wir sind ja meist sehr gut und sehr schnell darin die Fehler und das Versagen und die Unzulänglichkeiten unserer Geschwister zu erkennen, zu benennen und zu beklagen. Das geht meistens ziemlich schnell. Da sind wir so ein bisschen drauf trainiert, so das Analytische und genauso tak, 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 tak und dies und das und jenes stimmt nicht. Da sind wir ziemlich schnell dabei. Ne? Und wir stoßen ja auch in der Gemeinde auf Menschen, die uns vielleicht nicht so angenehm sind und die nicht so unsere Kragenweite sind und so. Aber ich will dir sagen, anstatt sie zu kritisieren, fang doch einfach mal an, für sie zu beten. Das ist so eine einfache Wahrheit. Das hast du bestimmt auch schon 10-mal gehört oder so. Aber mach das doch mal. Fang doch einfach mal an zu beten. Und fang nicht mit den Fehlern und Schwächen des anderen an, die vielleicht offensichtlich sind oder so, sondern suche bewusst mit Absicht positive Eigenschaften bei deinem Bruder, bei deiner Schwester in der Gemeinde und danke Gott dafür. Und ich sag dir, das ist ein Heilmittel gegen Kritiksucht, gegen Egoismus und gegen Streitigkeiten. Das ist ein Heilmittel dagegen. Ja? Das fällt nämlich schwer, jemanden abzulehnen und jemanden irgendwie zu kritisieren, für den man voller Dankbarkeit betet. Und ich sag dir, es gibt niemanden, auch in diesem Raum nicht, es gibt niemanden, der nicht irgendetwas in seinem Leben hätte, wofür du Gott danken kannst. Und ich weiß ja, manchmal gehen wir hin und sagen so, oh ja, da ist der Bruder so und das ist so ein Stoffel, ja, und der ist Sozialautist und mit dem kann man überhaupt nicht umgehen und so, ja. Und oder Schwester Y, die geht mir mit ihrer Art immer total auf die Nerven und wie die schon hinter mir singt, ja, da vibriert mir das Trumpf und so weiter. Also, aber fang doch mal an, für deine Geschwister zu beten. Und geh mal hin und sag, Herr, danke für meinen Bruder. Danke für meinen Bruder, den du genauso berufen hast wie mich. Da gibt es ja keinen Unterschied. Danke, danke, dass du ihn in diese Gemeinde gesetzt hast. Ihr Lieben, niemand von euch ist aus Versehen hier. Ich glaube, jeder von uns ist hier, weil Gott ihn hier eingepflanzt hat. Weil er gesagt hat, komm, sei Teil dieses Leibes hier in der Küstenkirche. Sei hier Teil. Und danke, Danke Gott, dass er deinem Bruder bestimmte Gaben und Fähigkeiten gegeben hat. Und sag, Herr, danke für meine Schwester, die du erlöst hast, trotz ihrer Stimme oder was weiß ich, dass du ihr ein neues Leben gegeben hast. Danke dafür, Herr. Danke für diese oder jene Stärke, die ich selber nicht habe. Danke dafür. Weißt du, wenn du damit anfängst, dann wirst du sehen, dass sich deine Haltung dramatisch verändern wird. Und du wirst es nicht lange durchhalten, negativ über deine Geschwister in der Gemeinde zu denken oder zu reden. Das schließt sich irgendwie aus. Und dann anschließend kannst du auch noch in der Fürbitte die Dinge behandeln, wo du vielleicht denkst, oh Herr, da braucht der Bruder, die Schwester noch ein bisschen Schliff oder so. Das darfst du dann auch noch beten, aber fang nicht damit an. Fang nicht damit an, sondern bete für die positiven Eigenschaften und Aspekte. Und so hat Paulus auch für die Philipper gebetet. Er hat das gesehen, trotz der Fehler, die da waren. Und damit hat er angefangen. Und das hat ihn dann auch noch mit Freude erfüllt. Das ist so ein weiterer Effekt. Er sagte, ich bete voller Freude für euch. Und er betete voller Dankbarkeit. Auch interessant. Wofür hat Paulus denn in Bezug auf die Philipper gedankt? Vers 5. Ich danke wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Also Paulus hatte auch konkrete Gründe, warum er die Philipper so positiv beurteilt hat und warum er dankbar war, Gott dankbar war für die Philipper. Und dieses Wort Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt ist so ein bisschen verklausuliert, aber das Wort, was hier steht, ist tatsächlich im Griechischen das Wort Koinonia. Und das ist das Wort, was Gott auch für die Gemeinschaft, für die geschwisterliche Gemeinschaft unter uns verwendet. Also er sagt hier, die Philipper, die waren ganz eng mit dem Evangelium, miteinander, mit Paulus verbunden. Das war eine enge geistliche Gemeinschaft. Das war nicht nur, wir machen auch mal irgendwas Evangelistisches oder so, sondern sie waren von Herzen damit verbunden und eingebunden. Und sie waren mit Paulus im Gebet verbunden. Wir sehen das. Sie unterstützten die Arbeit von Paulus finanziell. Sie beteiligten sich aktiv an der Verbreitung des Evangeliums in ihrer Heimatstadt. Denkt nur an Lydia, ne, die Geschäftsfrau. Die hat bestimmt nicht aufgehört, das Evangelium weiterzusagen, wenn sie da durch die Gegend gereist ist und Purpur verkauft hat oder so. Und auch die anderen. Und darüber hinaus haben sie später den Epaphroditus mit Geld zu Paulus gesendet. Er musste im Gefängnis versorgt werden. Sie haben einen Mann aus der Gemeinde in den aktiven Dienst ausgesandt. Geh hin und überbring ihm eine Liebesgabe der Gemeinde. Da lesen wir später noch von. Und da habe ich gedacht, so, wow, ja, so können wir auch am Evangelium teilhaben. Genau wie die Philipper. Wir denken ja oft, dass Mission und Evangelisation, also die Verbreitung der guten Nachricht, so aussieht, dass man irgendwie so auf der Straße steht, ne, auf der berühmt-berüchtigten Apfelsinenkiste und dann predigt, ja, tut Buße und so weiter. Und irgendwie das verbinden wir so oft mit Evangelisation und Mission. Aber hier sehen wir etwas ganz anderes und breiteres und vielschichtigeres. Hier sehen wir, dass das Evangelium verbreitet wurde, dass sie teilhatten am Evangelium, indem sie gebetet haben und in der Fürbitte standen. Und das können wir auch tun. Wir beten für solche Aktionen, wir beten für Geschwister, die losgehen, die losziehen. Wir beten für die Verbreitung des Evangeliums und dass mehr Menschen die gute Botschaft hören und darauf reagieren. Wir setzen uns auch ein mit unseren Finanzen. Wir sorgen dafür, dass bestimmte Aktionen stattfinden können. Bestimmte Dinge kosten Geld und sowas finanzieren wir. Wir haben die Arbeit in Uganda unterstützt, über die Jeannie in 14 Tagen berichten wird. Das war ein klassisches Teilnehmen am Evangelium, indem wir Menschen ertüchtigen und befähigen, etwas aus ihrem Leben zu machen und Gott dafür dankbar zu sein. Durch praktische Einsätze, tatsächlich auch durch öffentliches Predigen, das gehört auch dazu. Oder durch so Sachen wie der Flashmob, der am Ostersamstag hier in der Innenstadt stattgefunden hat. Das sind praktische Einsätze, ein praktisches Verkündigen. Advent in der Tüte, wenn wir den Leuten eine Tüte überreichen und sagen, hey, hab eine gesegnete Adventszeit. Oder eben auch durch das persönliche Zeugnis, dass wir unsere Nachbarn, Freunden und Arbeitskollegen und so weiter weitergeben und eben auch das Aussenden von einzelnen Geschwistern zum Dienst. Und deswegen will ich dir sagen, hab kein schlechtes Gewissen, wenn es dir nicht so leicht fällt, in der Öffentlichkeit aufzutreten. Ich glaube, das geht vielen so, ja, dass das ist also ein Graus, sich vorzustellen, sich irgendwo auf die Straße zu postieren und denn da irgendwie frei vor Leuten zu reden, mach dir kein schlechtes Gewissen deswegen. Vielleicht ist dein Part tatsächlich eher im Gebet oder im Geben oder in der praktischen Unterstützung solcher Aktionen, damit solche Dinge stattfinden können. Das ist das eine. Paulus dankt Gott dafür, dass die Philipper auf diese Weise am Evangelium teilhaben. Und er dankt ihnen auch, und das ist auch sehr interessant, Vers 6, dafür, dass Gott das gute Werk, das er in den Philippern begonnen hat, auch vollenden wird. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi. Was für eine starke, was für eine glaubensvolle, hoffnungsvolle Aussage des Paulus. Er weiß, dass Gott treu ist, das hatte er selber in seinem eigenen Leben viele Male gesehen und erlebt. Und er weiß, dass Gott ein gutes Werk an den Philippern begonnen hat und dass Gott dieses Werk zum Abschluss bringen wird. Und ich möchte dir sagen, an dem Tag, an dem du dein Leben Jesus gegeben hast, an dem Tag, wo du angefangen hast, Jesus nachzufolgen, hat der Herr angefangen, ein gutes Werk in dir in Gang zu setzen und hat in dir etwas Neues in Gang gesetzt. 2. Korinther 5, Vers 17 redet Paulus darüber. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung, das ist etwas ganz Grundsätzliches. Ihr Lieben, wir sind nicht nur einfach renoviert worden, ne? So irgendwie neue Tapete an der Wand, drüber gepönt, fertig ist der Lack oder so und dann sieht das irgendwie anders aus. Nein, wir sind völlig neu geworden. Äußerlich, klar, unser Körper, der ist nicht völlig neu geworden, ganz im Gegenteil, da geht immer mehr Lack ab oder so im Laufe der Zeit, aber innerlich und mit dem, was mit unserem Geist geschehen ist, hat Gott uns wirklich von Neuem geboren, neu gemacht. Und wir sind etwas anderes als vorher. Unser Geist ist lebendig geworden. Wir sind, als wir zu Christus gefunden haben und zu Christus gekommen sind, zu Kindern Gottes geworden und haben ein völlig neues Leben von Gott bekommen. Und unsere Bestimmung ist jetzt nicht mehr hier auf dieser Erde. Wir leben zwar hier, aber unsere Bestimmung richtet sich auf den Himmel, auf Gott, auf das, was aus dem Reich Gottes kommt. Und mit dieser neuen Schöpfung ist auch ein Veränderungsprozess in Gang gekommen. Und in deinem neuen Leben, das hier auf der Erde beginnt und auch geführt wird, führt der Heilige Geist dich durch einen Prozess, bei dem du Jesus immer ähnlicher wirst. Darüber haben wir schon mehrere Male gesprochen, aber das ist so fundamental, das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Ich will dir das nochmal vorlesen, was der Plan Gottes für dich ist. Römer 8, Vers 29. Ich lese das mal aus der neuen Genfer Übersetzung. Da ist das so plastisch beschrieben. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie, also die Gläubigen, wir, du, ich, dass sie ihm gehören sollen. Wir sind Eigentum Christi, so wie ich das neulich gesagt habe. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Jesus ähnlich, Jesus gleich. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Das ist der Plan Gottes für dein und mein Leben. Wir sollen Jesus ähnlich werden. Und jetzt sagst du vielleicht so, das ist aber ein ganz schöner Anspruch. Ja, aber das Schöne ist, das machen nicht wir selber. Das musst du nicht selber irgendwie hervorpressen. Ja, jetzt muss ich irgendwie wie Jesus sein. Wie soll ich das machen? Sondern der Heilige Geist tut das. Es geht darum, dass wir Christus ähnlicher werden, es geht um Heiligung, es geht um geistliches Wachstum und so weiter. Und unser Weg beginnt hier auf der Erde und wird dann enden an diesem, wie das hier steht, Tag Christi, wo wir dann Jesus sehen, wo wir bei Jesus sind und dann vollkommen gemacht werden, dann in der ganzen Fülle dessen Leben. Aber es beginnt hier auf der Erde. Und das, ihr Lieben, hat nicht in erster Linie was mit einer Anhäufung von religiösem Wissen zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwelche bestimmten Fähigkeiten haben und die richtigen Vokabeln benutzen, sondern dass wir den Heiligen Geist an uns wirken lassen. Dass wir die Tür aufmachen und sagen, Heiliger Geist, du darfst mich in dieses Bild verändern. 2. Korinther 3, Vers 18. Wie geschieht das? Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Noch einmal, es geht nicht um eigene Anstrengung. Es geht nicht darum, dass wir das irgendwie selber hervorbringen, indem wir alles richtig machen, uns schwer anstrengen und irgendwie religiös geradeaus laufen oder so, sondern hier heißt das, wir schauen das Angesicht des Herrn an, wir schauen die Herrlichkeit Gottes an, wir schauen auf Jesus und der Heilige Geist verändert uns in diesem Anschauen in das Bild Jesu. Der Heilige Geist tut das. Der Heilige Geist wirkt in uns, er wirkt in dir in dem Augenblick, wo du es zulässt, wo du es begehrst und wo du es zulässt. Und er steht bereit und er ist da und das ist der Plan Gottes für unser Leben. Und ich will dir was sagen. Vielleicht sitzt du hier und du kommst dir vor wie der totale Versager. Nur wenn du das hörst und so, dass du denkst, so, oh, ich bin da meilenweit von entfernt, ja. Und ich schaffe das irgendwie auch nicht. Und vielleicht kämpfst du mit bestimmten Herausforderungen oder mit Sünden in deinem Leben und du denkst irgendwie, oh Mann, alle anderen in der Gemeinde machen alles besser als ich und die beten besser und die singen besser und die lesen besser in der Bibel und die kennen sich besser aus und so weiter. Irgendwie alle anderen sind irgendwie weiter als ich und du kommst dir eigentlich vor wie ein geistlicher Versager und du fühlst dich nicht so talentiert und nicht so eloquent und nicht so geschickt oder sonst irgendetwas. Ich will dir heute nur eine einzige Frage stellen. Hast du eine Entscheidung für Jesus getroffen? Hast du eine Entscheidung für Jesus getroffen? Wenn nicht, will ich dich einladen, dass du das heute tust. Will dich einladen, wenn du zuhörst, wenn du auf YouTube zuguckst, dass du heute diese Entscheidung für Jesus triffst, dass du nicht aus diesem Raum herausgehst, ohne gesagt zu haben, Jesus, komm du in mein Leben, sei du der Herr in meinem Leben. Das ist der Startpunkt für alles andere. Das ist der Beginn dieses neuen Werkes in unserem Leben. Aber wenn Jesus dein Herr ist, wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann steht damit auch fest, dass Gott ein gutes Werk in dir begonnen hat. Das ist das, was wir gerade gelesen haben. Das ist das, was Paulus gerade gesagt hat. Ich bin guter Zuversicht, dass der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird. Und er hat es angefangen, als du dich für Jesus entschieden hast. Und wenn du hier sitzt und diese Entscheidung getroffen hast, dann bist du auf dem Weg. Dann ist das Ziel klar. Dann musst du dich nicht mehr fragen, werde ich irgendwie da ankommen oder wie wird das sein? Nein, das Ziel ist klar, du bist auf dem Weg und weil Gott keine halben Sachen macht, sondern treu und zuverlässig ist und weil der Heilige Geist dich durch diesen Veränderungsprozess führt und nicht du selber durch deine eigene Kraft und Anstrengung, deshalb kannst du selber auch guter Zuversicht sein, dass Gott sein Werk an dir vollenden wird. Und da mag es manchen Stolperstein oder so geben. Da mag es manche Kurve geben oder so. Aber sei dir dessen bewusst und das sagt der Herr dir und das spricht er dir heute Morgen auch zu, dass wenn du mit ihm begonnen hast, dass er dieses Werk vollenden wird. Dass er dich mitnehmen wird und durchführen wird bis zu dem Tag, wo du Jesus gegenüberstehst. Sei guten Mutes, gib nicht auf. Ganz im Gegenteil, wenn du merkst, dass irgendwo in deinem Leben die Säge klemmt, dann sag das Gott. Dann sag ihm Gott, du hast doch ein gutes Werk in mir angefangen. Und du siehst jetzt diese Herausforderung oder du siehst das in meinem Leben, wo ich irgendwie nicht mit klarkomme. Herr, bitte hilf mir und ich bleib an dir dran. Und ich vertraue darauf, Heiliger Geist, dass du das in mir veränderst, dass du mich veränderst. Und ich lass nicht los und ich gehe mit dir bis zum Ziel und das Ziel ist Christus und dort werde ich ankommen. Und deswegen will ich dir sagen, sei guten Mutes, Gott kommt auch mit dir zum Ziel. Gib nicht auf, hör nicht auf, lass nicht nach, sondern bleib dran, egal wie der Weg geht. Und wenn es auf und ab geht und wenn der Weg schief und krumm ist, halte fest an Jesus. Der Heilige Geist wird dich führen und wird dich durchbringen. Amen? Amen. Das müssen wir uns immer wieder sagen und auch gegenseitig zusprechen. Und dann geht das weiter. Vers 7. Weil das so ist, Paulus sagt, weil das so ist, weil ich fest davon überzeugt bin, dass Gott euch zum Ziel bringen wird. Deswegen, so ist es auch für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe, oder man kann auch übersetzen, weil ihr mich im Herzen habt, und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Paulus spricht hier also nochmal diese enge Verbundenheit mit den Philippern an. Er sagt, wir sind im Herzen miteinander verbunden. Ich habe euch im Herzen, oder man kann es auch so übersetzen, ihr habt mich im Herzen. Also da ist eine Herzensverbindung. Das ist nicht nur ein voneinander Wissen, sondern da ist wirklich eine Verbindung zwischen der Gemeinde und Paulus da. Und die Philippa tragen somit auch gewissermaßen seine Gefangenschaft mit. Er redet hier von den Fesseln. Er war damals in Rom in der Gefangenschaft. Und sie nehmen Anteil daran. Sie tragen das mit. Sie haben es nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern sie tragen es mit. Sie beten, sie senden für seinen Bedarf und so weiter. Und sie sind auch dabei, wenn es um die Verteidigung und die Bekräftigung des Evangeliums geht. Und auch das ist wieder ein ganz interessanter Zusammenhang hier. Paulus spricht hier von der Verteidigung und der Bekräftigung des Evangeliums. Das sind zwei juristische Begriffe. Und der eine Begriff ist aus dem Griechischen, heißt Apologia. Daher kommt unser Begriff Apologetik. Das heißt also die Fähigkeit, das Evangelium argumentativ verteidigen zu können. Das heißt, Menschen erklären zu können, warum man glaubt, wer Jesus ist, warum Jesus der Sohn Gottes ist und nicht irgendjemand anders und so weiter. Also das heißt, das Evangelium so erklären zu können, dass damit auch Fragen beantwortet werden oder auch Kritiker zur Ruhe gebracht werden können, wie auch immer. Und das zweite Wort, was hier steht, dieses Bekräftigung, das bedeutet eigentlich Sicherstellung oder Verbürgung oder Bürgschaft. Und das wiederum hat etwas mit unserem Leben zu tun. Und hier sehen wir wieder diese beiden Pole. Wenn es darum geht, das Evangelium zu verkündigen, es hat was zu tun mit dem, was du sagst und mit dem, wie du lebst. Und das begegnet uns immer wieder in der Bibel an verschiedenen Stellen. Und das sehen wir auch hier in diesem Zusammenhang. Man kann nämlich sagen, dass letztendlich auch die Gefangenschaft des Paulus in Rom eine Bekräftigung des Evangeliums darstellte. Paulus hat sich nicht der Haft entzogen, der hat nicht schnell das Weite gesucht, sondern der hat das um Gottes Willen auf sich genommen. Er hat gesagt, ja, ich werde für meinen Glauben einstehen und ich gehe damit vor den Kaiser und ich bin bereit, in ein Gerichtsverfahren da für meinen Glauben einzutreten. Andernfalls hätte man ihn ja leicht für eine Art Betrüger oder so halten können, so nach dem Motto, ja, der kann schön reden und tolle Briefe schreiben, aber wenn es denn ernst wird und wenn es ihm was kostet, dann macht er sich schnell vom Acker. Das war nicht der Fall bei Paulus, sondern der stand mit seinem ganzen Leben für das Evangelium ein. Und das, was er gesagt hat, hat er auch gelebt und dafür war er auch bereit zu leiden und die Verantwortung auf sich zu nehmen. Und unser Leben, und das wissen wir, unser Leben redet lauter als die Worte, die wir sagen. Ne? Also das ist gut, unseren Glauben erklären zu können. Das ist gut, Kritikern antworten zu können. Es ist gut, sich in der Bibel auszukennen, absolut. Aber wir sollen uns auch fragen, ob unser Leben das widerspiegelt, was wir als Christen sagen. Also das zeigt sich ja auch in ganz einfachen Dingen. Ne? So wie du lebst, wie du bist, strahlen wir eine Wärme aus, wenn wir Menschen begegnen oder sind wir kalt wie Fische? Lassen wir andere ausreden? Das sind so ganz kleine Dinge, aber wo sich sowas zeigt. Sind wir versöhnlich? Wie gehen wir mit den Schwachen um, auch in unserer Gesellschaft? Wie denken wir darüber? Wie sprechen wir? Welche Worte benutzen wir? Unterstreichen wir mit unserem Leben die Wahrheit des Evangeliums? Also kurz gesagt, es geht um die Frage, spiegeln wir die Art Jesu wider? Und das hat nichts damit zu tun, dass du irgendwie mit salbungsvollem Blick und weißem Gewand durch die Stadt gehst oder so, sondern das hat was mit deinem Reden und mit deinem Leben zu tun. Was Leute an dir sehen, ob sie an dir Jesus sehen können oder ob sie denken, was ist das denn für ein verquerchter Typ da? Der schon wieder. Und deswegen sagt uns auch das Wort Gottes, Hebräer 10, Vers 24, lasst uns auch aufeinander Acht haben und einander anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Das heißt, wir haben auch eine gewisse Verantwortung füreinander und zu schauen, hey, wie geht es denn dem anderen? Es geht nicht um einen erhobenen Zeigefinger und zu sagen, so du, ich habe gesehen, du hast was weiß ich was gemacht oder so, ne? Sondern es geht darum, dass wir dafür sorgen, dass das Evangelium nicht in Misskredit gebracht wird durch unser Leben. Und es ist eben nicht egal, wie du als Christ lebst. Es ist nicht egal, wie wir als Christen leben. Es ist nicht egal, wie wir als Mitglieder der Küstenkirche leben, weil das alles letztendlich auf uns zurückfällt. Es fällt auf uns persönlich zurück, es fällt auf die Gemeinde zurück und letztendlich fällt es auf das Evangelium, auf Jesus zurück. Wenn die sagen, na, das sind ja tolle Jünger Jesu. Ja, wenn du irgendwo besoffen aus der Kneipe rausfällst auf die Straße und hast noch ein Küstenkirchen-T-Shirt an, dann werden die sagen, alles klar, ne? Das habe ich mir doch immer gedacht und so, ja. Das beschädigt deinen Ruf, aber es beschädigt auch den Blick der Menschen auf die Gemeinde und aufs Evangelium. Und dann werden sie zu Recht sagen, das sind Heuchler. Die sagen das eine und leben aber ganz anders. Und das soll nicht so sein, ihr Lieben. Und wir dürfen auch einander aufmerksam machen, wenn wir sowas sehen, ja, dass wenn du merkst, dass dein Bruder, deine Schwester, was weiß ich, ständig das A-Wort oder das F-Wort oder das S-Wort benutzt oder so, dass du sagst, hey, das geht nicht, dass du so redest. Wenn du auf der Straße bist, kannst du nicht durch die Gegend posaunen und so. Das verunglimpft, das verunehrt letztendlich das Zeugnis Jesu Christi. Und das ist eine ernsthafte Sache. Wie gesagt, wir sind nicht bei der Gemeindepolizei, ja, dass wir einander irgendwie bespitzeln und beäugen oder so. Aber wenn dir sowas auffällt, hey, dann bete für deinen Bruder, deine Schwester und dann sprich ihn oder sie auch mal an und sag, hey, was ist los? Denk doch mal drüber nach, welche Wirkung das hat. Und das nennt man Integrität. Dass wir das sagen und leben, was das Evangelium uns sagt und dass das eins ist. Und dass man trotzdem mal irgendwie daneben tritt oder dass einem Sachen nicht gelingen oder dass man komisches Zeugnis abgibt, das kann alles sein. Aber es ist eine grundsätzliche Haltung und etwas ganz Grundsätzliches in unserem Leben, was auch der Heilige Geist in uns hervorbringen wird. Und das war bei den Philippern offensichtlich der Fall. Die haben das gelebt, was sie gesagt haben, so wie ich das bei der ersten Predigt schon in Bezug auf Timotheus euch dargestellt hatte. Wenn du übrigens einige Teile dieser Predigtreihe verpasst hast oder verpasst, du kannst es gerne nachhören in unserem Podcast oder auf unserem YouTube-Kanal. Abonnier am besten den Kanal, da gibt es eine ganze Serie über den Philipperbrief, also die wächst und da kannst du das alles nachhören. Okay, Vers 8. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Und hier erklärt Paulus nochmal, was der Motor seines Handelns, was der Motor seiner Gebete, was der Motor seiner Zuneigung zu den Philippern war, nämlich die Liebe Christi. Paulus macht klar, dass seine Zuneigung und Liebe ihnen gegenüber nicht menschlichen Ursprungs ist. Und das müssen wir uns selber auch immer wieder sagen. Wenn du sagst, das ist so schwer, den Bruder, die Schwester zu lieben, du musst es nicht mit deiner eigenen menschlichen Liebe tun, sondern mit der Liebe Christi, so wie Paulus das gesagt hat. Die Quelle unserer Liebe, Glaubensgeschwistern oder auch überhaupt anderen Menschen gegenüber, ist nicht eine menschliche Liebe oder Zuneigung oder Sympathie. Lass uns das nicht verwechseln. Es geht nicht um unsere Fähigkeit, irgendwie mit Menschen gut umgehen zu können, so sympathisch rüberzukommen, so ey, charismatischer Typ, mit dem kann man guten Kaffee trinken oder so. Es geht auch nicht um dein persönliches, dich zu den Menschen hingezogen fühlen. So, mit dem wollte ich schon immer mal zusammen sein oder so. Darum geht das nicht. Sondern es geht um die Liebe, die Christus uns schenkt. Und das ist eine Frucht des Geistes, die sich entwickelt, die sich in diesem Prozess, den Paulus beschrieben hat, dieses Durchgehen bis zum Ende, in diesem Prozess entwickelt sich die Liebe Christi. Alles andere ist mühsam und letztendlich zum Scheitern verurteilt. Und Gott verlangt auch nicht, dass wir andere Menschen mit unserer menschlichen Liebe lieben, dass wir uns irgendwie übermenschlich anstrengen. So, eigentlich würde ich dem am liebsten eine reinhauen, aber ich bin ja Christ und ich muss den ja lieben und so. Ne? So darf ich nicht mehr, genau. Habe ich früher gemacht, darf ich heute nicht mehr. Also das ist nicht damit gemeint. Ne? Sondern wir sollen den Heiligen Geist bitten, dass er uns mit dieser Liebe erfüllt und dass er uns auch verändert. Und das betet Paulus dann auch für die Philipper im nächsten Teil, Vers 9 bis 11. Und um diese Liebe Christi, um diese Haltung, darum, dass sich diese Liebe entwickelt, um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in der Erkenntnis und aller Einsicht. damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Also Paulus betet für die Philipper, dass diese göttliche Liebe, die ja bei ihnen bereits vorhanden ist und auch irgendwo sichtbar geworden ist, dass diese Liebe wächst. Dass einfach mehr davon kommt. Das ist so ein Prinzip von Paulus. Da, wo etwas ist, da verstärkt er das durch Gebet und betet, dass der Herr noch mehr davon in ihr Leben hineinlegt. Und er betet auch, dass damit Erkenntnis und Einsicht in den Willen Gottes entstehen. Das gehört irgendwie zusammen. Die Liebe Christi vermittelt uns auch eine Erkenntnis, eine Einsicht in das Wesen Gottes und in die Pläne Gottes, in die Absichten Gottes. Und er betet, dass sie dadurch in der Lage sind, lauter und unanstößig zu leben. So wie ich das gerade beschrieben habe. Integer. Genauso zu leben, wie wir reden. Dass unser Leben Christus widerspiegelt. Lauter und unanstößig zu leben, so wie ich es eben beschrieben habe. Und zwar bis zu dem Punkt, wo Jesus wiederkommt, bis wir unseren Lauf auf dieser Erde vollendet haben. Also Jesus entweder wiederkommt oder wir gestorben sind. Und das, sagt Paulus auch, wird letztendlich Gott verherrlichen, wird das Evangelium verherrlichen, wird das Zeugnis Jesu in dieser Welt groß machen und Gott die Ehre geben. Und ich möchte dich einladen, dass du dieses Gebet, was wir hier in Vers 9, 10 und 11 gesehen haben, dass du dieses Gebet auch immer wieder für dich selber betest. Das ist eins von diesen apostolischen Gebeten, so eine Art Mustergebet, was du auch für dich selber beten kannst. Dass du immer wieder sagst, ja Herr, mir fehlt diese Liebe ein Stück weit und mir fehlt auch vielleicht ein bisschen Erkenntnis und dies und das. Dann Herr, gib mir das doch und lass das in meinem Leben wachsen und bete dieses Gebet für dich. Das werden wir auch gleich gemeinsam tun. Möchte ich einladen, dass du daran festhältst und sagst, hey, ich bin kein hoffnungsloser Fall, sondern Gott geht mit mir durch und er verändert mich und erfüllt mein Herz mit dieser übernatürlichen, göttlichen Liebe. Also, was können wir von der Gemeinde in Philippi für uns mitnehmen? Das eine, wir stehen füreinander ein im Gebet mit Dankbarkeit und Freude. Das ist besser als Kritik und dummes Gerede. Lasst uns füreinander beten. Zweitens, wir nehmen teil an der Verkündigung des Evangeliums, ganz praktisch, indem wir das Evangelium weitersagen, aber auch indem wir dafür beten, indem wir uns finanziell beteiligen, indem wir einfach eine evangelistische Gesinnung haben und ausgerichtet sind auf das, was Gott in dieser Welt tun möchte. Und dann achten wir darauf, dass unsere Worte mit unserem Leben übereinstimmen und dabei verlassen wir uns ganz und gar auf die Liebe, die Jesus uns gibt und wir beten dafür, dass diese Liebe zunimmt und wächst, wie es der Heilige Geist in uns tun möchte. Amen.